Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die FDP hat sich personell für die Bundestagswahl im Herbst aufgestellt. Auf dem Parteitag in Berlin kürten die Delegierten heute Fraktionschef Brüderle zum Spitzenkandidaten. Damit ist das angestrebte Führungsduo komplett. Parteichef Rösler war bereits gestern im Amt bestätigt worden. Brüderle schwor seine Partei heute auf einen offensiven Wahlkampf ein mit scharfen Attacken gegen SPD und Grüne, denen er die Regierungsfähigkeit absprach.
Das mit dem Fußball hat er sich selbst eingebrockt. Rainer Brüderle hat sich zum Stürmer ausgerufen, der im Wahlkampf vorne die Tore macht, während der Mannschaftskapitän dahinter die Übersicht behält.
Wir werden gemeinsam in einem Team kämpfen. Du hast die Reihenfolge beschrieben und vor allem hast du beschrieben, du bist der Stürmer, die Sturmspitze für uns. Und deswegen als Symbol dieser Ball, damit du viele Tore schießt.
Seine Qualitäten als Stürmer präsentiert Brüderle den Delegierten anderthalb Stunden lang. Die Strategie ist klar, drauf auf den Gegner, wo immer es geht, am liebsten auf den SPD-Kanzlerkandidaten.
Stadtwerke Bochum, Eierlikör, Pino Grigio, Sparkassendirektor, Peer Pluck, Berlusconi, Pannenpeer, Leitenpeer. Die SPD hat keinen Kanzlerkandidaten aufgestellt, sondern eine Fettnapf-Suchmaschine.
Brüderle redet lange, anfangs sogar ein wenig behäbig. Oft geht es um Finanzpolitik. In Sachen Homo-Ehe und Mindestlohn weist er auf die Unterschiede zur Union hin. Und dann, ganz zum Schluss, ist da der Brüderle, den sich die Liberalen wünschen.
Wir lassen uns nicht verbiegen. Wir haben seit Jahrzehnten für die Freiheit gekämpft. Wir haben Deutschland scheinbar geprägt. Wir lassen nicht diesen Fuzzis, diesen fehlprogrammierten Typen unser Land. Dafür kämpfen wir jeden Tag, jede Stunde bis zum 22. September. Auf den Kampf!
Zusammen mit Brüderle kämpft eine FDP-Spitze, die ein bisschen anders aussieht als erwartet. Die Minister Bahr und Niebel schaffen es nicht ins Präsidium. Dafür zieht einer ein, der sich selbst Querkopf nennt.
Die Menschen wollen mitreden. Und sie wollen auch Persönlichkeiten haben, Charaktere haben, die nach außen erkennbar sind, weil Menschen überzeugt werden müssen.
Und dafür bleiben bis zur Wahl noch 6 Monate Zeit. Die FDP hat sich neu aufgestellt, aber das Spitzenduo ist das alte. Ein Vorsitzender, der gerade noch heftig kritisiert wurde, und ein Spitzenkandidat, der eine Sexismusdebatte mit ausgelöst hat. Der Parteitag hat mit diesem Team seinen Frieden gemacht. Die Frage ist, ob das den Wählern reicht.
Rund 10 Jahre nach Ankündigung der umstrittenen Agenda 2010 werden Rufe nach einer Weiterentwicklung der Sozialreform laut. Der Initiator und frühere SPD-Kanzler Schröder sprach sich in der Bild-Zeitung für eine Agenda 2020 aus, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken. Arbeitsministerin von der Leyen sagte dem Tagesspiegel, eine Agenda 2020 müsse im Zeichen von Chancengerechtigkeit und Fachkräftesicherung stehen.
Wenn morgen die SPD im Willy-Brandt-Haus ihr Wahlprogramm vorstellt, dann ist es fast genau 10 Jahre her, dass SPD-Kanzler Gerhard Schröder die Reformagenda 2010 verkündete.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
Nach der Wirtschaftskrise zu Beginn des Jahrtausends sollten Reformen des Arbeitsmarktes und der Sozialsysteme Deutschland wieder wettbewerbsfähiger machen und die Arbeitslosigkeit senken. Einer der Architekten der Agenda 2010, SPD-Fraktionschef Steinmeier, verteidigt im Bericht aus Berlin die Reform.
Wenn man zurückschaut, kann man schon sagen, mit 10 Jahren Abstand, dass das Land vorangekommen sind, dass wir bei weitem nicht mehr der kranke Mann Europas sind.
Die Hartz-IV-Reform, also die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe, führte zu heftigen Protesten. Die Lockerung des Kündigungsschutzes, die Ausweitung der Leiharbeit und des Niedriglohnsektors sind bis heute in der SPD nicht ohne Widerspruch.
Da gibt es erheblichen Nachbesserungsbedarf und da sind damals sicher Fehlentwicklungen eingeleitet worden.
So sieht es auch die Linkspartei, die im Zuge der Hartz-IV-Proteste durch eine Fusion von PDS und WASG entstand.
Wir haben tatsächlich eine bessere Arbeitslosenstatistik, aber nur weil wir so viel im Niedriglohnsektor haben, nur weil wir so viel Geringbeschäftigte haben, nur weil wir so viel Aufstockerinnen und Aufstocker haben, deren Lohn nicht reicht.
Widerspruch kommt dagegen von den Arbeitgebern.
Wir haben zum ersten Mal die Sockelarbeitslosigkeit abgebaut. Wir haben im internationalen Vergleich die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit.
Ob Erfolgsmodell oder nicht, die SPD hat sich von den Auswirkungen der Agenda 2010 noch immer nicht erholt. Viele Mitglieder verließen die Partei. Um Vertrauen zurückzugewinnen, versucht die SPD nun, Härten der Agenda 2010 abzuschwächen. So fordert sie im Entwurf des Wahlprogramms einen flächendeckenden Mindestlohn und gleiche Bezahlung für Stammbelegschaften und Leiharbeiter.
In Myanmar bleibt Oppositionsführerin Suu Kyi Chefin ihrer Partei NLD. Zum Abschluss des ersten Parteitages in der 25-jährigen Geschichte der Nationalliga für Demokratie bestätigten die Delegierten die Friedensnobelpreisträgerin an ihrer Spitze. Die Oppositionsbewegung will bei der Wahl 2015 die vom Militär gegründete Partei USDP ablösen. Die heute 67 Jahre alte Suu Kyi stand im früheren Birma jahrelang unter Hausarrest.
Alle Blicke sind auf sie gerichtet. Aus San Suu Kyi, die unangefochtene Nummer 1 der Opposition in Myanmar. Ihre Führungsrolle bleibt auch beim ersten Parteitag der Nationalen Liga für Demokratie unumstritten. Einstimmig wurde sie als Vorsitzende bestätigt. Ihre Rede kämpferisch, ein Appell an die Einheit der Partei. Die Reise, die wir vor uns haben, wird nicht einfach, aber wir haben keine Wahl. Wir müssen diese Chance nutzen, um unser Land zu reformieren, denn sonst werden wir als Schuldige in die Geschichte eingehen. Der erste Parteitag, ein historisches Treffen, doch innerhalb der Partei brodelt es. Von Machtkämpfen ist die Rede. Junge Mitglieder fühlen sich von den Entscheidungsprozessen der Führungsebene ausgeschlossen. Sie wünschen sich neue Gesichter und Ideen. Doch ein Generationswechsel ist vorerst ausgeblieben. Der neu gewählte Vorstand besteht fast ausschließlich aus altgedienten Kräften. Die meisten davon sind Ende 60. Wir müssen Führungsnachwuchs ausbilden, der weiter für unsere Sache kämpft und dabei versuchen, möglichst viele ethnische Gruppen, Frauen und die junge Generation mit einzubeziehen. Nach Jahrzehnten der Unterdrückung in der Militärdiktatur muss sich die Partei als demokratische Kraft neu erfinden. Das erklärte Ziel, ein Sieg bei den Parlamentswahlen 2015, um die jetzige Regierung aus Ex-Generälen abzulösen.
China steht vor einer Regierungsumbildung. Damit will die neue kommunistische Führung ihre Arbeit effizienter machen und ein Zeichen gegen Korruption setzen. Wie heute auf der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking angekündigt wurde, soll die Zahl der Ministerien reduziert werden. Das Eisenbahnministerium etwa wird nach Korruptionsaffären aufgelöst und wegen der Lebensmittelskandale wird die Nahrungs- und Arzneimittelaufsicht zusammengelegt.
Vor dem zweiten Jahrestag der Atomkatastrophe in Fukushima haben erneut mehrere tausend Japaner für einen Ausstieg aus der Kernenergie demonstriert. Der Protestzug führte durch das Regierungsviertel in Tokio. In einer Petition an die japanischen Abgeordneten fordern die Demonstranten die Stilllegung aller Atomkraftwerke. Nach einem Erdbeben mit anschließendem Tsunami war am 11. März 2011 das AKW Fukushima havariert.
Die Bewohner der Falklandinseln entscheiden in einem Referendum über ihre Zukunft. Noch bis morgen können sie darüber abstimmen, ob die Inselgruppe vor Südamerika weiter zu Großbritannien gehören soll. Denn auch Argentinien, dessen Küste nur 400 Kilometer entfernt liegt, erhebt Anspruch auf das britische Überseegebiet. Im Falklandkrieg 1982 scheiterte ein Versuch, den Archipel zu erobern. Es wird damit gerechnet, dass die 1500 Wahlberechtigten mit großer Mehrheit britisch bleiben wollen.
In Spanien sind zehntausende Menschen gegen den Sparkurs der konservativen Regierung auf die Straße gegangen. Wie hier in Barcelona protestierten sie in mehr als 60 Städten, unter anderem gegen die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, gerade unter Jugendlichen. Hier beträgt die Quote mehr als 50%. Ministerpräsident Rajoy will in den kommenden 3 Jahren 150 Milliarden Euro einsparen. Einschnitte sind im Gesundheits- und Bildungsbereich geplant.
In einem brennenden Wohnhaus in Backnang in Baden-Württemberg sind 8 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen 7 Kinder. Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um eine türkischstämmige Familie. Das Feuer sei in der Nacht ausgebrochen. Hinweise auf Brandstiftung oder einen fremdenfeindlichen Hintergrund lägen nicht vor.
4:30 am Morgen. In Backnang brennen Wohnungen in einem Gebäudekomplex einer ehemaligen Lederfabrik. Hier lebte eine türkischstämmige Familie. Weit über 100 Einsatzkräfte bekämpfen den Brand. Es gelingt, 3 Menschen zu retten, doch 8 Familienmitglieder kommen in den Flammen um. Die Brandursache soll angeblich in der Wohnung liegen. Womöglich war es ein Ofen.
ob jetzt dieser Holzofen tatsächlich auch brandursächlich war oder ob marode Leitungen oder sonst ein dritter, noch unbekannter Umstand zu diesem Brand geführt hat, dazu können wir aktuell überhaupt noch keine Angaben machen.
In dem Haus hat auch ein deutsch-türkischer Kulturverein seinen Sitz. Bislang aber hat die Polizei keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Anschlag oder Brandstiftung. Dennoch forderte der türkische Botschafter in Deutschland, Kazlioğlu, der gemeinsam mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann den Unglücksort besuchte, es müsse in alle Richtungen ermittelt, solle aber nicht spekuliert werden. Kretschmann drückte seine Erschütterung und sein Beileid aus und sagte zur Brandursache:
Wir wollen hier an so einem Ort und mit diesem schrecklichen Ereignis nicht rumspekulieren, sondern müssen abwarten, was unsere Fachleute rausfinden, was da die Ursache war.
Diese Ermittlungen sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft und Polizei noch einige Tage, wenn nicht sogar Wochen dauern.
In der Fußball-Bundesliga darf der Hamburger SV weiter auf die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation hoffen. Die Hanseaten gewannen beim VfB Stuttgart mit 1:0. Im zweiten Sonntagsspiel musste Hannover im Kampf um die Europa-League-Qualifikation einen Dämpfer hinnehmen. Das Team von Trainer Mirko Slomka kam gegen Eintracht Frankfurt nur zu einem 0:0. Die Tabelle. Bayern München weit vor der Konkurrenz, einsam an der Spitze. Dahinter Dortmund und Leverkusen auf Champions-League-Kurs. Schalke auf Rang 4 vor Frankfurt und Hamburg. Hannover führt die zweite Tabellenhälfte an. Es folgen Nürnberg, Wolfsburg, Bremen und Stuttgart. Augsburg auf dem Relegationsplatz. Auf den Abstiegsrängen Hoffenheim und Schlusslicht Greuther Fürth.
Sieg für die deutsche Frauenstaffel beim Biathlon-Weltcup im russischen Sotschi. Das Team überzeugte läuferisch und vor allem am Schießstand. In der Besetzung Andrea Henkel, Evi Sachenbacher-Stehle, Miriam Gössner und als Schlussläuferin Laura Dahlmeier. Die 19-Jährige machte keinen Fehler am Schießstand und überholte auf der Schlussrunde noch die führende Ukrainerin. Es war der erste Staffelsieg dieser Saison für die deutschen Frauen. Zweite bei der Olympischen Generalprobe wurden die deutschen Männer. Nach Erik Lesser, 3 Fehlern beim ersten Schießen und Platz 15, kämpften sich Andreas Birnbacher, Arndt Peiffer und Benedikt Doll nach vorne. Russland gewann beim Heimweltcup vor einem starken deutschen Team.
Besser hätte das Wochenende für die deutschen Skispringer nicht laufen können. Richard Freitag feiert beim Weltcup in Lahti in Finnland nach dem Sieg im Teamspringen gestern. Heute einfach weiter. In beiden Durchgängen der weiteste Sprung, die logische Folge Rang 1. Der dritte Weltcup-Einzelerfolg seiner Karriere. Auf Rang 2 hinter dem 21-Jährigen aus Rastbüchel landet der Norweger Bardal. Auf einem geteilten dritten Platz Freitags Teamkollege Severin Freund.
Knapp 2 Wochen vor dem kalendarischen Frühlingsanfang ist der Winter hierzulande zurückgekehrt. Heftige Schneefälle und Frost haben weite Teile Norddeutschlands in weiße Landschaften verwandelt. Vielerorts gab es, wie hier in Mecklenburg-Vorpommern, auch leichte Schneeverwehungen. Außerdem machten eisglatte Straßen den Autofahrern zu schaffen. Für Streudienste bedeutete das Dauereinsatz. Wie das Wetter morgen wird, dazu nun unsere Vorhersage für Montag, den 11. März.
Weite Teile Deutschlands liegen auch morgen innerhalb der ausgedehnten Tiefdruckzone, wobei für die Jahreszeit ausgesprochen kalte Luft einströmt. Nur im Süden bleibt es noch mild. Heute Nacht fällt gebietsweise Schnee, nach Süden hin noch Regen. Im Norden und in der Mitte muss mit Glätte durch Schnee oder Eis gerechnet werden. Auch am Tag können hier die Straßen glatt sein. Meist halten sich viele Wolken, hier und da schneit es. An den Küsten und im Süden kann sich auch mal die Sonne zeigen. Vom Schwarzwald bis zu den Alpen fallen einige Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Westen und Norden frisch, an der Ostsee stark. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 6 Grad am Hochrhein und minus 7 im Norden. Dort und in der Mitte werden morgen teilweise nur minus 3, im Breisgau bis zu 11 Grad erreicht. Am Dienstag ist es meist dicht bewölkt, in der Mitte fällt Schnee, im Süden oft noch Regen. Im Norden ist es zum Teil sonnig, am Mittwoch in der Mitte freundlich, sonst gebietsweise Schnee, im Norden mitunter Regen. Donnerstag teils aufgelockert, teils stark bewölkt und einzelne Schneeschauer.
Um 22.45 Uhr begrüßt Sie Karin Mioska zu diesen Tagesthemen. FDP-Parteitag, wie Rainer Brüderle als Spitzenkandidat punkten will. Außerdem ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.